Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du zuhörst oder auch zuschaust. Mittlerweile kann man bei mir bei Spotify, sage ich jetzt mal so, auch von Audio auf Video umschalten. Und dann kann man meinen neuen Gast hier heute auch schon sehen. Und zwar ist bei mir zu Gast der liebe Jan Baumann. Schön, dass du da bist.
Ja, schönen Tag. Hi.
Lieber Jan, es ist Mittwochnachmittag. Du bist seit kurz in der Praxis. Erzähl mal, wer bist du? Was machst du?
Mein Name ist Jan. Ganz kurz und knapp zusammengefasst, ich bin Arzt mit einem BWL-Background. Ich habe bei einer Krankenkasse dual BWL studiert und habe dann gemerkt, die Krankenkassensicht ist doch nicht so meins und ich möchte mehr als Arzt an den Patienten tätig sein. Genau.
Aber das ist ja schon erstaunlich. Wie bist du dazu gekommen, dich noch für Krankenkassen zu interessieren?
Ja, in Deutschland gibt es ja noch den Numerus Clausus und der war bei mir auch noch relativ streng. Mhm. Und was von Anfang an in der Oberstufe klar war, war halt die Gesundheitsbranche und auch eigentlich gerne schon damals ein Medizinstudium. War da noch nicht möglich und dadurch war das duale Studium bei einer Krankenkasse dann was naheliegend war.
Ja, aber so rückblickend würdest du sagen, dass das dir Wissen auch heute hilft?
Ja, definitiv. Also jetzt die ersten 2 Wochen hier im Praxisalltag, die ganzen Rezepte, die ganzen Musterformulare und das ganze wirtschaftliche Denken der Kasse, das war auf jeden Fall eine Bereicherung. Und genau, das war ein richtiger Schritt und das war auch ein guter Schritt. Hätte auch Spaß machen können, aber ich habe halt gemerkt, es war eher dann juristisch ausgelegt und eigentlich immer nur SGB-5 hoch und runter wälzen. Mhm. Und gucken, welche Leistung kann ein Versicherter bekommen und welche nicht. Und da habe ich gemerkt, ich bin dann eher der Mediziner, der da Wert legt auf das Gespräch und die Kommunikation und das Zwischenmenschliche, was man da im Arztjob dann ja deutlich mehr braucht. Genau, das war so der Wechselgrund dann auch.
Genau, du bist jetzt aus der Klinik raus und bist jetzt seit 2 Wochen Weiterbildungsassistent in einer Allgemeinarztpraxis. Mhm. Korrekt. Ganz auf der anderen Seite von Deutschland, haben wir gerade festgestellt, kurz vor der österreichischen Grenze in Rosenheim, nahe der Berge, wo man bald wieder Skifahren kann. Ja, sehr, sehr schön. Und da wollen wir heute drüber sprechen, wie du so die Welt der Medizin wahrnimmst, weil und der Technologie, die ja zunehmend unseren Beruf berührt. Ja, um es mal so auszudrücken. Und du bist aber auch beim Hartmann-Bund, ne? Tätig.
Genau.
Was machst du da?
Hartmann-Bund ist eigentlich von Anfang an vom Medizinstudium präsent gewesen. Mhm. Mich hat im Prinzip im Studium ein Freund angesprochen, ein Kommilitone, meint so, Jan, ist das nicht auch was für dich? Du bringst dich ja hier und da immer viel ein. Dann bin ich im Medizinstudium zum Hartmann-Bund gekommen. Mich hat da gereizt, dass das ein Berufsverband ist, der halt alle Ärzte zusammenbringt und nicht nur auf die Klinik ausgerichtet ist oder nicht nur für Niedergelassene. Also wir haben vom Professor bis zum Assistenzarzt und Medizinstudierenden einen guten Draht zueinander gehabt immer und auch gut die Möglichkeit gehabt, unser Gesundheitssystem zu reflektieren und zu überlegen, wo hakt es und wo muss sich was ändern und verbessern. Genau, das war dann zuerst bei den Studierenden und später dann bei den Ärzten jetzt auch noch aktuell.
Ja, und wo bringst du dich ein? Was ist da deine Aufgabe?
Also aktuell bin ich in einem Ausschuss für ärztliche Weiterbildung von jungen Ärztinnen und Ärzten. Mhm. Und da geht es ganz viel um Digitalisierung, Arbeitsbedingungen, New Work. Wie gestalte ich mir einen attraktiven Arztberuf? Genau, sowas in die Richtung, ja.
Da bin ich aktiv. Gute und wichtige Fragen und jetzt mal ganz ehrlich, du bist ja jetzt, wie sagt man immer so schön, definitiv, glaube ich, ein Digital Native und bist in einer total digitalen Welt aufgewachsen, hast wahrscheinlich schon ganz früh auch ein Handy gehabt und so weiter. Und das, was du sozusagen im Medizinstudium erlebt hast und dann in den Kliniken, ist das nicht in der Vergangenheit oder vielleicht auch immer noch eher so eine, nicht zurück in die Zukunft, sondern eine zurück in die Vergangenheitsreise? Wie nimmst du das wahr? Nimmst du auch Unterschiede zwischen den Kliniken und den Praxen wahr oder hängt das da ganz von ab, wer da oben an der Spitze ist und wer der Kopf der Klinik oder der Praxis ist?
Ja, passende Frage. Also das ist tatsächlich so, im dualen Studium in BWL hatten wir auch Wirtschaftsinformatik und da haben wir dann halt über die Hightech-Dinge gesprochen, die da aktuell passieren, also Prozessoren, die schon fast biochemisch ablaufen können oder sowas, wo wir jetzt auch 15 Jahre später gelandet sind mit so Nanotechnologie. Wenn man dann ins Krankenhaus kommt und dann sieht, oh, hier ist überwiegend alles noch auf Papier, hier darfst du von einem System ins nächste nochmal wieder abtippen, nur weil eine Schnittstelle nicht da ist. Spracherkennung oder Siri und Co. sind auf dem Handy schon ganz etabliert und im Krankenhaus ist das aber jetzt erst in den letzten, was weiß ich, ein Jahr ungefähr am Kommen oder jetzt seit den letzten Monaten, dass da so erstmal der Durchbruch ist halt. Ne? Definitiv war das so ein Zurück in die Zukunft, kann man so sagen, ja.
Hast du darunter gelitten oder ist es eher so ein man lernt es halt so kennen und alle machen es halt so und irgendwann wird man so blind dafür und man denkt, das ist ganz normal, dass man nochmal alles von A nach B abschreibt oder noch eventuell händisch oder dieses, also verstehst du, was ich meine? Ich habe manchmal das Gefühl, dass auch jüngere Generationen, die eigentlich es ganz anders kennen, sich dann diesen konservativen, altmodischen Strukturen wieder anpassen und dann gar nicht sagen, ey, stopp, jetzt reicht's mal, wir wollen es hier mal jetzt anders haben. Oder täusche ich mich da?
Ist definitiv so. Also in der Regel, ich würde sagen, die meisten passen sich an und man ist da ja auch als Mediziner sehr leidensfähig, sage ich jetzt mal so. Also man möchte für die Patienten da sein und hat nicht den Kopf dann noch nach einem Arbeitstag zu überlegen, hey, wo kann ich die Systeme besser machen oder wo läuft es organisatorisch noch nicht so rund. Und also ich habe selber auch für mich gemerkt, so im Vergleich, im PJ war ich im praktischen Jahr war ich in der Schweiz. Da lief das war vor 5 Jahren ungefähr, da lief das schon ganz rund. Also da waren Kim Messenger von der Praxis ins Krankenhaus, hat gut funktioniert. Per E-Mail kamen die Befunde dann und alles abgesichert und auch das KISS-System hat zu der Zeit schon ganz, ganz gut funktioniert, fand ich so. Und wenn man dann aber auch andere Systeme kennenlernt oder auch wieder aus der Schweiz zurückkam, dann war das dann doch schon noch analoger und noch nicht ganz so optimiert halt, ja.
Aber es scheint so, wenn du das so erzählst, dass es die Kolleginnen und Kollegen eigentlich gar nicht so wirklich tangiert, ne? Man macht sein Fach und man fängt ja auch Medizin zu studieren an, weil man den Menschen helfen möchte und die Anatomie spannend findet, den ganzen Körper und das alles kennenlernen will. Und man setzt sich da ja nicht hin, weil man im ersten Moment Coden lernen möchte, ne? Oder technologische Prozesse durchblicken will. Wie hast du so die Kommilitonen, aber auch deine Kolleginnen, auch die im Hartmann-Bund, wie nimmst du die so wahr? Ist das jetzt von dir jetzt so ein, bist du da jetzt einer der wenigen oder geht's vielen so? Wie ist da so die Stimmung?
Also ich glaube, es ist sehr vielfältig. Also es ist im Kommen, dass man sich für digitale Tools interessiert. Das ist auch, was man schon merkt, es ist eine Exit-Strategie, die auch immer näher kommt, einfach mal über den Tellerrand schauen. Also es kommen viele Freunde.
Was meinst du damit, Exit-Strategie?
aus dem Klinikum zum Beispiel raus. Also dass man sich überlegt, was für Berufe kann man noch machen, weil Klinik zu anstrengend ist, etc. Und ich glaube,
aber das kann ja nicht sein, ne? Also ich meine, das kann ja nicht sein, dass jetzt zunehmend die also ich finde das ja toll, wenn wir in anderen Branchen reingucken, aber dass wenn alle aus der Klinik rausgehen, dann müssen doch bei so vielen Leuten die Alarmglocken klingeln, oder?
Müssen sie auch, ja. Ich glaube, das tun sie auch. Und unser System ist halt sehr, sehr komplex und selbst wenn das Verständnis da ist, dass die Bedingungen nicht passen, man muss halt viele, gerade bei digitalen Tools, man muss halt viele Stellschrauben angehen. Und dann muss bei allen Playern, gerade im Krankenhaus, muss das gleiche Ziel da sein, das gleiche Commitment und auch das Geld. Und nur dann kann man auch, wenn da wirklich alle am gleichen Strang ziehen, Digitalisierung besser reinbringen.
Was glaubst du, warum es, du hast ja auch an verschiedensten Positionen, auch im Prozessmanagement teilweise gearbeitet, ne? Also nicht nur immer als Arzt und hast da auch die Herausforderungen in Kliniken erlebt. Was ist deiner Meinung nach so der größte Blocker, in Anführungsstrichen, oder die größte Barriere? Ist es das Geld oder ist es eher so die Haltung der Entscheider oder dass sie nicht erkennen, wo der Mehrwert langfristig drin liegt, bestimmte Tools anzuschaffen?
Also ich glaube, es ist einmal eine Gap, die Bedürfnisse von uns Assistenzärzten und Assistenzärzten müssen gut artikuliert werden. Wo haben wir Needs in der Software? Was klappt gerade nicht gut? Mhm. Eine Geldfrage ist es teils, teils. Ich glaube, wenn man es mal durchrechnet, so von der BWL-Perspektive ist, das glaube ich schnell klar, dass viele von den Lösungen wirtschaftlich sind und dass das dann quasi zwar eine hohe Investition auf den ersten Blick bedeutet, aber wenn man es dann mal runterbricht auf die Arbeitsleistung, die dann ein Arzt oder eine Ärztin für andere Tätigkeiten hat, dass es dann sich schnell rechnet. Und das, dieses Verständnis muss man, glaube ich, noch mehr ausbauen und noch mehr in die
Entscheiderebene
teilweise reinbringen.
Wie kriegt man das hin?
Aufklären. Ich glaube, Wissen vermitteln. Die Hersteller sind auch, glaube ich, gefordert. Man sieht es jetzt immer mehr bei den Herstellern, dass sie transparent machen durch unsere Software. Sparst du, was weiß ich, Minuten pro Patientenaufnahme zum Beispiel, oder halt, es ist ja schnell deutlich mehr, also bei so einem Patienten-Check-in vielleicht so 2 Minuten. Mhm. Aber dass man sowas transparenter macht. Also die Benefits müssen hervorgehen. Ich glaube, die sind den meisten, die in der Branche sind, schon bekannt, aber halt, die müssen auch an die richtigen Stellen dann noch weitergegeben werden.
Du bist jetzt in der Praxis auf einer Skala von 0 bis 10. Wie digital ist eure Praxis?
Ich würde uns so bei 5 bis 6 sehen.
Okay, und was verstehst du darunter?
Wir haben ein PVS-System, was gut gerankt ist. Bei der Anwenderzufriedenheit, das habe ich auch gemerkt.
Darfst du gerne sagen?
Von Pegamed verwenden wir die Software. Von der Oberfläche ist die halt noch eher älter, würde ich sagen, wenn man jetzt in Mac gewohnt ist und neuere Software. Aber die läuft solide und die war für mich jetzt schnell in der Einarbeitung zu verstehen. Das ist, glaube ich, das, was wichtig ist, wenn man in der Versorgung ist, dass die Software solide läuft, dass man nicht irgendwas hat, wo man auf die Performance warten muss, auf einen Klick, der nicht responsiv ist, sowas in die Richtung.
Noch irgendwelche, ja, du sagst 5 bis 6. Woran machst du das fest?
Was? Natürlich sowas wie Patienten Selbstcheck-in auf der Website schon. Wenn sowas läuft, wenn man einen Telefonassistenten hat, dann würde ich sagen, geht man eher so Richtung 8 bis 9 oder auch nur 10. Deswegen, ich würde sagen, wir sind ganz normales Mittelmaß von einer Hausarztpraxis, genau, was die Digitalisierung angeht.
Was glaubst du denn, ist eine 10?
10.
Was das ist? Was müsste da sein?
Ja.
Jetzt noch in 2025. Ich meine, die Frage in 2 Jahren wirst du ganz anders beantworten als jetzt. Ja. Aber.
Also eine Software, wo das, was einzelne Anbieter schon als Einzellösung haben, gut zusammenspielt. Also dass man die Patientenakte gut zusammengefasst bekommt, das ist ein Benefit, dass man sieht, hey, okay, da hat der Patient hatte 3, 4, 5 Vorerkrankungen, die sind aktuell so eingestellt, dass man wirklich ein prägnantes Summary einmal hat und dann sich als Arzt völlig auf die das Arzt-Patienten-Gespräch einlassen kann und dann auch zusammen rausfinden kann, was die Bedürfnisse sind, was die aktuellen individuellen Baustellen sind. Passiert dann letztlich zum Beispiel durch eine Spracherkennung, die einem passend mitdokumentiert. Und da gibt es ja auch verschiedene. Und die das direkt schon an die richtige Stelle ins PVS packt, ist natürlich dann auch eher eine 10, als eine, die sowas noch nicht kann und wo man selber wieder klicken muss und kopieren. Das würde dann Abzüge geben zum Beispiel. Und was auch neu ist, gibt es auch Anbieter, dass man halt während des Gesprächs noch das responsiv eine Ergänzung bekommt und weiß vielleicht, okay, frag nochmal Symptom XY ab, hast du gerade noch nicht auf dem Schirm gehabt, aber das würde dir noch Gewissheit geben, ob es vielleicht eher die Diagnose ist oder noch eine andere, wo man, also Clinical Decision Support quasi in so einem Gespräch mit.
Mhm. Aber Clinical Decision Support nutzt du noch nicht?
Nein.
Nein. Aber ich habe gehört, du hast in der Praxis die Aufgabe, das alles machen zu dürfen oder umsetzen zu dürfen. Wirst du das versuchen anzuschaffen? Also du hast ja schon gesagt, eigentlich wünschst du dir so ein Paket mit allem. Ne?
Ja, ja.
Also was ja auch total verständlich ist, als jetzt hier diese ganzen Einzellösungen zu haben.
Ja. Ja, also mein Chef ist da sehr offen und da sind wir gerade auch in den Gesprächen, was für Tools Sinn machen, wie wir die integrieren können, und da darf ich unterstützen und auch meine Ideen einbringen, genau. Also frag vielleicht noch in einem halben Jahr, was passiert ist oder so.
Du wirst auf alle
Genau.
Fälle nach dieser Folge ganz viele Angebote bekommen, bin ich mir sicher. Ja, Punkt. Aber das ist ja auch gut und richtig so. Und das ist ja auch eine wichtige Entscheidung, für was man sich da entscheidet, ne? Weil man da tagtäglich mitarbeitet und die Themen integriert. Und meine Frage, ich glaube, das hatten wir vorab besprochen, ist, wie ist und deine Haltung zu dem Thema, dass eigentlich auch eine Praxis oder eine Klinik in Zukunft KI first denken muss. Also sprich, dass nicht nur so ein bisschen mal hier so eine Spracherkennung oder sowas da ist, sondern dass wirklich alles danach strukturiert ist. Also im Endeffekt auch schon nicht nur das, was weiß ich, wenn der ICD-10-Code eingegeben wird, dass allein die Rechnungserstellung, ja, also dass man sozusagen aus diesen Daten ganz viele andere Arbeitsschritte daraus ableiten kann, um so Ressourcen zu sparen. Oder natürlich aus den Daten, die du erhoben hast, man natürlich sofort einen patientengerechten Arztbrief in einer einfachen und leichten Sprache hat, der Patient seine To-Dos mit nach Hause nimmt, ja, eventuell das als Audio mitbekommt. Ich meine, da sind ja die Ideen vielfältig, um da diesen Prozess zu verbessern. Was ist deine Meinung dazu? Du hast ja, beschäftigst dich ja auch mit diesem Thema der KI in der Medizin intensiv.
Also ich glaube, erste Ansätze sind da, also gerade in der Versorgungssteuerung, dass man den Patienten, also das deutsche Gesundheitssystem und gerade der Zugang zu den Leistungen ist super komplex. Also und gerade da ist es gut, wenn zum Beispiel Tools ansetzen und den Patienten helfen. Also und das ist in der Regel ja was aktuell zum Beispiel bei einer Hausarztpraxis auch angedockt wäre oder bei so einer 11, 6, 11, 7 auch. Dass die dann auch sagt, hey, wo steuern wir dich als Patienten hin aus Sicht der KV, die ja die ambulante Versorgung sicherstellen soll? Ich glaube, da kann es schon durchaus sein, dass die AI first ist. Aber letztlich ist es dann immer wieder was, wo man auch gucken muss und gerade die medizinische Expertise von uns Ärzten draufschauen muss. Funktioniert so eine Ersteinschätzung gut? Wie sind die Systeme evaluiert? Ich glaube, da brauchst du noch viel, viel mehr Forschung zu, bis sowas dann mal wirklich AI first wird. Ja.
Wenn du daran denkst, na, also du sagst, klar, braucht Forschung, wir brauchen Medizinprodukte, wir brauchen da Sicherheit, bevor wir sowas in solche PVS-Systeme überhaupt in diese ganzen medizinischen Entscheidungen mit einbauen. Das ist alles vollkommen richtig, aber auf der anderen Seite sehen wir ja auch, wie schnell die Welt da sich gerade dreht und sich vieles verändert. Macht dir das manchmal Bauchschmerzen oder fragst du dich auch, wohin geht das alles so? Also, ja, ich meine, ich habe ja schon häufiger drüber gesprochen. Patienten kamen schon zu mir und haben ihre Entscheidung schon getroffen gehabt. Da war Shared Decision Making gar kein Thema mehr, sondern schon so, nickt das nur ab, was, wo ich dachte, so, ja,
Er hatte ich gehört, den der, als du das
ja.
berichtet hattest, ja.
Ja, und das, genau, und ich glaube, das wird nicht weniger, das wird eher mehr werden. Wie denkst du darüber nach? Also, was sind deine Gedanken zu diesen Entwicklungen?
Ja, genau, also ich glaube, bin ich ganz bei dir, solche Entwicklungen sind nicht mehr aufzuhalten. Die sind auch in meinen ersten 2 Wochen hier präsent. Also direkt am ersten Tag hat ein Patient gefragt, nutzen Sie schon Tool XY zur Entscheidungsunterstützung? Das war ganz interessant. Und auch ChatGPT Befunde oder Therapieideen waren schon mal in Gesprächen aufgekommen tatsächlich. Und nicht von mir, sondern von Patientenseite dann
Wie
halt.
reagierst du darauf? Das ist ja das Spannende.
Ja, ich glaube, so wie man darauf reagieren muss, also mit Verständnis, ich fand das auch gut. Ich finde, dass überhaupt den Schritt zu gehen, hat schon viel Selbstwert und viel Bewusstsein überhaupt über seine Gesundheit.
Total. Und aber auch, also ich finde es mutig, das scheint ja ein gutes Vertrauensverhältnis zu sein zwischen dir und deinem Patienten, sonst würden sie ja gar nicht so mutig sein, um dir das zu sagen. Weil ich frage immer proaktiv nach, weil viele schämen sich fast dafür, weil sie dann Angst haben, dass ich böse bin. Ja.
Ja, die Zeiten sind vorbei. Das geht gar nicht mehr. Also ich hoffe,
das hören hier alle und das nehmen auch alle so wahr. Ja, ja, finde ich.
Ja,
gut.
Dann sind wir auch, glaube ich, da ist man auch direkt schon bei dem Hauptpunkt. Also es geht ganz, ganz viel um Kultur und Veränderungsmanagement oder Innovationsmanagement. Aber sowas, also Shared Decision Making, da kommt man gar nicht mehr drum rum heutzutage, weil genau sowas ist das, was passiert. Also cool, wenn du es automatisch abfragst, probiere ich vielleicht auch mal aus, um dann mal rauszufinden, ja, wer hat das schon mal so verwendet und wer noch nicht. Weil ich glaube, auch als Patient gehört viel Mut dazu, das sich überhaupt zu trauen, sowas zu verraten, dass man das genutzt hat im Hintergrund. Weil das ist ja dann auch, es kann ja auch mal schnell als Vorwurf von uns an uns Ärztinnen oder Ärzte verstanden werden. Ist es aber, glaube ich, gar nicht zu sehen, sondern es einfach gemeinsam gucken. Das ist auch das, was ich so in der ambulanten und Hausarztmedizin so mache. Es ist halt, man guckt zusammen, wie man möglichst gesund bleibt. Also das ist mein Ansatz von ärztlicher Tätigkeit. Deswegen bin ich auch Freund von Prävention. Aber und da ist es dann auch, finde ich, gut, wenn man das ins Gespräch bringt, weil man dann auch nämlich zumindest, wenn man das Fachwissen hat zu ChatGPT, dann auch einordnen kann, okay, wo tut der erste Eindruck von ChatGPT halt, weil ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass viele Skills dazu fehlen halt noch aktuell bei den Ärzten.
Exakt, da kommen wir auch nochmal gleich drauf. Aber erstens, ich finde es toll, dass du auch darüber dann sprichst, so wie du es gesagt hast. Und hast du es dann auch mit deinen Patienten eingeordnet? Weil es war ja in der Vergangenheit immer so, oh, sie haben gegoogelt, hören Sie mal auf, jetzt hören Sie mal zu, was ich hier sage. Oder wir haben hier die Leitlinien und unsere Fachbücher. Also die Zeit ist ja nun vorbei, hast du jetzt auch gerade noch gesagt. Dieses aber mit den Patienten das einzuordnen, weil viele sind ja auch verunsichert, auch wenn sie mit einer KI das nett verpackt bekommen, sehe ich, und da würde mich in deiner Meinung interessieren, ja schon mit zu eins unserer neuen Aufgaben. Das heißt, dass wir schon mit den Patienten darüber sprechen, sagen Sie mal, wie haben Sie das gemacht? Und ich habe damals dann mit dem Patienten über seinen Prompt gesprochen, wie er das gemacht hat. Wo ich dachte, jetzt reden wir gar nicht mehr über die Erkrankung an sich, sondern haben ein ganz anderes Thema. Und da frage ich mich, ob das schon viele Kolleginnen und Kollegen überhaupt verstanden haben, dass das ein Teil unserer zukünftigen Rolle sein wird, da zu vermitteln und nicht das auszublenden. Deswegen bin ich der Meinung, dass es absolute Pflicht ist, in jedem Gespräch nachzufragen, wie hat mein Patient sich vorbereitet auf unser Gespräch, ist ja komplett unwissend. Und sagt, lieber Herr Doktor, Sie machen das alles, ich will da gar nichts groß wissen, ich lade mal Ihre Verantwortung bei Ihnen ab. Oder ist das jemand, der sehr kompetent ist und sozusagen empowered ist und das für sich vereinnahmt?
Ja, ich finde auch, also das ist das Wesentliche, dass man das gut einbindet. Und ich glaube, das ist auch das Wesentliche bei der Allgemeinmedizin, dass man oft auch direkt zu Beginn erstmal fragt, was führt Sie zu uns? Ich meine, ich ordne das direkt ein, dass ich meistens schon weiß, was der Grund ist, aber ich möchte halt wissen, wie ordnet der Patient das für sich ein oder die Patientin. Und dann kann man ja nahtlos andocken. Man könnte auch fragen, wie haben Sie sich schon informiert oder welche Informationen liegen Ihnen vor, weil auch sowas wie hier unsere Smartwatches kommen auch öfter in die Gespräche mit rein und die erheben ja auch immer Daten über einen und da muss man sich echt gut mit den ganzen Themen dann auch auskennen, um das gut einzubinden, ja.
Bindest du die Sachen schon mit ein? Also wenn ein Patient dir ja sozusagen selbst erhobene Variable-Daten zeigt, nutzt du das und ziehst du daraus auch Konsequenzen?
Ja, in den letzten 2 Wochen ist es noch nicht passiert, aber dazu bin ich sprachfähig und das gucke ich mir auch dann gerne an, weil man muss es ja so sehen, heutzutage ist der Mensch immer besser vermessen und das findet nicht mehr nur in der Praxis statt oder im Krankenhaus, sondern in der Regel, fand ich letztens gut in einem deiner Podcasts, die größte Patientenakte hat Apple aktuell überein mit dem Apple Health Produkten, weil jeder, der eine Apple Watch hat, der sendet rund um die Uhr kontinuierlich diverse Vitalparameter. Also im Prinzip, ich war auf einer Intensivstation in der Anästhesie früher. Das ist ja nah dran an einer Intensivstation, die man am Handgelenk hat. Also Pulsoxy, Herzfrequenz, EKG, das sind alles Daten, die hat der Patient. Und wir hatten beim Hartmann-Bund eine Sitzung mal, wo wir einen IT-Prof eingeladen hatten. Der hat dann halt gesagt, schaut euch das mal an. Wenn ihr jetzt eure Smartwatch-Daten bei ChatGPT reinpackt, dann gibt mir das und das raus. Und dann war nun wirklich eine Herzfrequenzanalyse oder Herzfrequenzvariabilität ist ja so eine Spezialität gerade, mit der man auch viel über den Stresslevel rausfinden kann. Mhm. Insofern, das wird alles von einem rund um die Uhr an der Uhr erhoben dann halt. Und das, klar, auch einbinden. Also weil dann sieht man, kann man auch vielleicht sagen, ja gut, der Patient ist jetzt deutlicher erkrankt, bevor man vielleicht auch die Laborwerte hat oder sowas. Ja, das ist ganz wichtig.
Wozu brauchst du uns da noch? Bisschen provokante Frage, aber ich finde ja, das jetzt gar nicht so fern, weil wozu brauchst du uns noch?
Ja, unsere Rolle ändert sich. Wir müssen, also was passiert ist, da draußen sind jede Menge Anbieter, die das auch immer wieder kommerziell nutzen und wir sind aber die Vertrauensperson. Und wenn es uns nicht bräuchte, würden Patienten auch gar nicht kommen und sowas fragen. Also ich sehe überhaupt keine Gefahr für uns Ärztinnen und Ärzte da in den Tools. Das wird sich natürlich, unser Berufsbild ändert sich gerade. Also
und wohin?
Ja, ich glaube, wir werden mehr Orchestrierer und wir werden noch mehr Kommunikator zwischen solchen Tools, zwischen den ganzen Angeboten, die da sind. Weil dieses Einordnen, dafür braucht es die Expertise, dafür braucht es uns, die dahinter fragen, stimmt das, was da drin steht? Passt es auch vor allem, also das sind ja alles nur Heuristiken dann letztlich, was so ein Sprachmodell macht. Also das greift alle Infos auf, die da draußen existieren und sagt dann, okay, wahrscheinlich 60% der Daten, da war es das und bei anderen nicht. Aber das in den individuellen Patientenkontext zu setzen, das kann so ein Modell ja dann nicht. Und das muss man, da kann man die Patienten auch gut abholen und dann gucken, was sind denn wirklich ihre, vielleicht noch nicht, aber das, wer weiß, was kommt, aber also ich habe keine Bedenken, dass da dass wir überflüssig werden.
Aber du hast es ja schon so indirekt gesagt, wir müssen das orchestrieren und zusammenbringen und auf den Nenner bringen und gucken, was ist jetzt wirklich relevant. Aber können wir das schon? Haben wir schon diese technologischen Kompetenzen über diese Tools? Verstehen wir schon diese Daten? Verstehen wir diese Hintergründe schon? Du bist noch nicht so lange aus dem Studium raus wie ich schon, aber ich weiß nicht, wie weit du ihr da schon drauf vorbereitet worden seid. Natürlich gar nicht.
Nee, und da muss man auch sagen, da hat sich nicht viel dran getan. Also das war auch einer der Weggründe für den Hartmann-Bund oder später auch für die Digital Changemaker. Also es war eine Studierendeninitiative, die sich genau für sowas eingesetzt hat. Also da im Studium geht es um zwei Themen. Einmal, wie verändert man die Lehre durch digitale Tools? Also bindet man Blended Learning ein, flexibilisiert man das Lernen, macht da Gamification rein, dass die Themen, die wir lernen müssen, dass wir die einfacher lernen können und dann aber auch so curricular die Inhalte. Und auch da ist es leider noch so mit der aktuellen Approbationsordnung, dass das da, also Digitalisierung kommt bei dem bei der digital-rektalen Untersuchung, wenn man den Kompetenzkatalog filtert. Da wird's genannt, aber sonst habe ich noch kein Wort Digitalisierung gesehen. Also kann sein, dass inzwischen ein bisschen mehr Digitalisierung mit drin steckt, aber da muss ich dringend was ändern, ja.
Ja, genau. Und wenn nicht, dann sehe ich nämlich schon die Gefahr oder habe ich die Befürchtung, dass viele vorbeiziehen oder die Leute sich andere Wege suchen. Ich war letzte Woche auf einem Patient Summit und wenn ich dann höre, wie teilweise Patienten über Ärzte sprechen, wenn wir nicht dabei sind oder wie kritisch und immer wieder dieser Vorwurf der Nichtzeit und der fehlenden Empathie, aber dann doch so ein Chatmodell einfach so nett ist, habe ich dann doch Befürchtungen. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir mit diesen Skills aufholen und da echt, das muss angeboten werden und das gibt es noch viel zu wenig. Und du hast gerade mir im Vorgespräch erzählt, du hast einen Vortrag eingereicht, den du gerne bei der DEMEA 26 halten möchtest. Da werden wir uns sicherlich sehen. Was hast du da eingereicht und was machst du da oder was möchtest du da tun oder worüber möchtest du aufklären?
Genau, da im Prinzip geht es darum, die Anwenderperspektive besser einzubringen in den ganzen Digitalisierungsthemen. Genau, das ist der Punkt. Und dann halt auch, wie man KI-Kompetenzen bei den Softwareherstellern, aber das geht auch nur drum, also ich habe zwei Ideen im Kopf gehabt. Die eine ist einmal das, die Anwender besser einbinden und Prozessoptimierung. Mhm. Die jetzt aber schon eingereicht ist, da geht es um KI-Skills und wir planen da gerade aktuell eine Umfrage zu, oder die ist auch schon in der Entwicklung, wo wir dann abfragen, welche KI-Skills wünschen sich Ärztinnen und Ärzte und wie kriegen wir die vermittelt? Genau in die Richtung geht das. Und das ist, dazu haben wir jetzt den Vortrag
ein. Okay, das heißt, ihr macht im Hartmann-Punkt eine Umfrage, welche Skills sie sich wünschen. Aber wie kann man sich etwas wünschen, wenn man noch gar nicht weiß, was es alles gibt?
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Das ist die Herausforderung. Und ich glaube, das ist auch sowas, wo man noch ins Gespräch gehen muss und auch weiter aufklären muss. Also ich denke, das ist auch was, also das habe ich jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch gemerkt. Deswegen habe ich auch so eine Idee von so einem eigenen Kurs, den ich für zumindest Hausärzte oder Niedergelassene rausbringen wollte. Aber klar, man musste aufklären. Und die ganz, ganz viele Tools sind noch überhaupt nicht bekannt. Also das ist wirklich die Challenge dann. Ja.
Hast du schon einen Kurs entwickelt oder willst du?
Der ist jetzt so gut wie fertig. Also ich habe, das erste Thema steht. Also es ist so ein 45-minütiger Crashkurs für Hausärztinnen und Hausärzte, aber auch Ärzte allgemein. Da geht es nur darum, dass man es überhaupt erstmal einordnen kann. Was macht die KI? Was sind Datenschutzaspekte, Datenräume? Wohin fließen Informationen bei ChatGPT versus Lumo oder Mistral oder? Das ist so ein Basic-Kurs, der steht schon, der startet im November letztlich. Und dann habe ich auch so ein paar Vertiefungsmodule. Das wird online laufen, ja.
45 Minuten? Was kostet der?
Plus die Idee ist es, für 49 Euro erstmal zu machen. Mhm. Dann kommen 5 Vertiefungsmodule, weil 45 Minuten wäre dann von mir einfach ein Input-Vortrag plus 45 Minuten Diskussion in einer Peer-Group. Zu 20 wird man sich online treffen und dann halt ins Gespräch gehen, was verwenden die Personen vor Ort, was für Fragestellungen haben sie. Weil die 45 Minuten definitiv nicht reichen, gibt es dann noch 5 Vertiefungsmodule, ist meine Idee, die dann nochmal auf Tools eingehen, auf Prompting, IT-Sicherheit, alles, was man so wissen muss. Genau, Change-Management, Innovationsmanagement, weil das sind ja alles Themen, die dann wichtig sind für KI. Ja.
Okay, also musst du mir den Link geben, also wenn du oder ihr hier Interesse habt, daran teilzunehmen, kann man sich bei dir melden, oder?
Nicht, genau, gern per LinkedIn melden oder die Website wird gerade entwickelt. Genau, das passiert gerade, kann gerne in die Show noch.
Okay, jetzt interessiert mich aber, wo hast du dein Wissen her?
eigentlich immer Recherche. Und das war der Vorteil über die Tätigkeiten in Tübingen, da war das halt einer meiner Arbeitsschwerpunkte. Hm. Und auch letztlich bei Adesso war das immer einer der Schwerpunkte. Also genau, dadurch kommt die Expertise dann.
Ich erzähle mal, wie ich es mache. Also ich konsumiere, glaube ich, 4 verschiedene KI-Podcasts und etliche verschiedenste deutsche und englische oder amerikanische YouTuber, die über verschiedenste KI-Modelle und Handlungsweisen berichten. Und ich teste alles Mögliche aus selbst.
Ja.
Also ich mache so Try and Error und gucke, was funktioniert oder nicht funktioniert und mache da einfach sehr viel. Und es gibt für Mediziner, das muss man ja sagen, extrem wenig da am Markt.
Ja.
Das, was ich mir vorstelle, also wo ich gerne, welches Thema ich ja spannend finde, ist, wie ist die Interaktion zwischen Arzt und Patient mit der KI?
Mhm.
Wenn der Arzt seine KI hat und der Patient auch und dann man einfach zu viert ist und wer trifft dann die Entscheidung? Ich bin ja auch Therapeutin, ich finde ja so diese menschliche Interaktion ja hochspannend wie treffen wir in Zukunft Entscheidungen? Ich glaube, das wird sich eklatant verändern. Es gibt weltweit keine Kurse dazu. Noch nicht, also nicht zu diesem Thema. Noch nicht mal in Stanford oder sonst wo, die natürlich immer wahnsinnig tolle Online-Kurse auch anbieten zum Digital Health-Themen oder viele andere große Universitäten aus den USA. Sogar die haben das noch nicht mal. Also wenn hier jemand das hört und da Lust hat, was zu machen, gerne bitte bei mir melden. Ich finde das unfassbar wichtig. Natürlich müssen wir auch verstehen, okay, was ist ein Input, was ist ein Output? Was ist maschinelles Lernen und all diese Dinge und der Datenschutz und wohin gehen die Daten und wie transparent und verständlich ist die KI? Aber ich glaube auch, dass wenn der Patient vor uns sitzt und das, wie ich es erlebt habe, das Handy zückt und sagt, hier gucken Sie mal, so machen wir das jetzt. Ich glaube, dafür brauchen wir auch noch kommunikative Kompetenzen.
Ja.
Da hätte ich Lust drauf, das total gerne zu machen. Also damit das reizt mich ganz, da sehr, das Thema.
Bin ich ganz bei dir, also können wir gerne nochmal vertiefen. Das ist nämlich genau der fünfte Kurs, der angedacht ist. Also nämlich, wie verändern sich Arzt-Patienten-Gespräche?
Die kannst du nicht ohne mich machen.
Okay, dann gucken wir, was wir da draus machen. Das war auch was in meinem Medizinstudium. In Homburg gab es eine Anamnesegruppe, studentisch geleitet, wo wir eigentlich im ersten Semester und schon abends immer jeden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hat sich eigentlich eine Gruppe oder mehrere, wir waren da 10 Gruppen getroffen. Wir sind in die Klinik, haben mit den studentischen Tutoren ein Arzt-Patienten-Gespräch geübt. Also einer war immer Freiwilliger, der das Gespräch geführt hat. Einer hat protokolliert.
Ah, super.
Und danach haben wir in der Peer Group darüber gesprochen, wie wir das Gespräch empfunden haben, was gut gelaufen ist, wo wir gut drauf eingegangen sind auf die Patienten und haben so dieses Setting reflektiert und optimiert. Und genau das ist auch, also eins der Module soll sowas werden, weil nämlich, das merke ich auch, dass dieses Training nur unwahrscheinlich viel gebracht hat. Weil, ich weiß nicht, wirst du auch sehr reflektiert machen, sowas, das man dem Patienten vermittelt, war auch gerade durch die Blume bei dir mit dabei. Es sind unwahrscheinlich viele Daten da, es ist unwahrscheinlich viel Workload da und dann noch über die ChatGPT zu sprechen und das noch einordnen und, das geht nur, wenn man es wirklich optimiert macht, also von vornherein den Erwartungshorizont klären, was ist ein Hauptanliegen, wir haben gerade vielleicht nur, also betrifft ja nicht nur KI-Tools, also auch wenn man nur 5 Minuten Zeit hat auf einer Visite, dann muss man das auch dem Patienten klar machen, wenn er dann erstmal 2-3 Minuten nur vom Urlaub erzählt oder 5, dann ist leider die Zeit weg und man hat mit ihm nicht über das gesprochen, wo er vielleicht eine Unsicherheit hatte und sich noch nicht getraut hat zu fragen. Und das hilft enorm, um die Gesprächsführung zu verbessern, ja. Ja.
Hochspannendes Thema, ja.
Ja.
Sind wir das Thema mit der KI schon sehr angegangen. Gibt es da noch etwas, wo du sagst, was wir da jetzt ausgelassen haben, was dir noch wichtig ist zu sagen in diesem Bereich? Ich meine, da gibt es so viel zu sagen.
Also es muss letztlich die Studierenden erreichen, weil das sind die Ärztinnen und Ärzte von morgen. Das ist mir ganz wichtig, dass das platziert ist. Der Plan Medizinstudium 2020, ich meine, der muss endlich über die Bühne, also dass die Approbationsordnung angepasst wird. Da steckt mehr Kommunikation drin als Skill, auch wenn es jetzt nicht auf Digitalisierung bezogen ist. Das ist ganz wichtig und es muss auch uns Ärztinnen und Ärzte, die gerade in der Praxis schon sind, die muss es auch noch erreichen. Genau, das ist, glaube ich, wichtig bei all den Punkten, die wir jetzt heute haben.
Glaubst du, dass der Fachkräftemangel, von dem du ja auch eben gerade wieder gesprochen hast und dieser Flucht-Exit aus der Klinik, eher eigentlich ein Innovationsmangel ist? Dass wenn sozusagen die Bedingungen besser wären.
Also da würde ich glatt ja sagen.
Ja,
okay. Also weil ich war kurzzeitig in der Inneren, bevor ich in die Anästhesie gewechselt bin. Und das war definitiv der Grund. Also weil 30-50% Bürokratie hinterher telefonieren. Ich meine, das ist Perlen vor die Säue, wenn man jetzt uns in eine Telefonwarteschleife hängt, um in einem Altenheim einen Pflegeplatz zu organisieren. Also da kommen jetzt langsam Tools, ja. Aber das definitiv, wenn man die Organisation von einem Krankenhaus, von einem besser macht, digitale Tools besser macht, dann bleiben garantiert auch mehr Ärztinnen und Ärzte in der In der Klinik, das unterschreibe ich sofort, ja.
Ja.
Also
Das muss ich noch,
Hauptpunkt.
das muss ich noch mal in einem Post aufgreifen. Das ist mir jetzt gerade eingefallen. Fachkräftemangel ist Innovationsmangel. Ja, ist es. Sehe
Ja,
ich auch
total.
das. Sehe ich auch so. Ja. Und glaubst du, also ist jetzt auch mal so ein bisschen gesponnen, aber ich mag das ja ganz gerne, dass wir statt dem klassischen Medizinstudium nicht in Zukunft eher ein Health-Tech-Studium mit klinischen Anteil brauchen?
Puh, schwere Frage. Nee, bin ich dagegen. Ich glaube, es reicht, wenn wir die Skills oder die Fähigkeiten, um souverän damit umzugehen, lernen, wenn wir die vermittelt bekommen. Genau.
Ja.
Also ich glaube, die Studiengänge, wenn sie dann an der einen oder anderen Stelle noch mehr Inhalte Curricula bekommen, dann reicht es auch.
Sprechen
Genau.
uns wieder. Ich bin da noch nicht so ganz sicher, aber mal gucken, mal
Ja,
gucken.
schauen wir, was die Zeit bringt.
Wer recht hatte, spätestens in 2 Jahren, dann machen wir hier so Ausschnitte raus und zeigen einen Punkt für dich, einen Punkt für mich, wo wir gelandet sind. Lieber Jan, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich wünsche dir in deiner Praxis und der Umstellung dort und das Ankommen erstmal ja, ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß mit deinen neuen Patienten und Patienten. Die lernst du ja jetzt erstmal alle gerade kennen. Das ist ja so, die ganzen Erstkontakte sind ja immer ganz aufregend und irgendwann ja, etabliert sich das und dann hat man eine natürlich noch eine ganz intensive andere Ebene miteinander. Da viel Erfolg bei und ich hoffe, wir sehen uns spätestens auf der DEMEA nächstes Jahr und dass du da angenommen
Gerne.
wirst mit diesem Vortrag. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, also ja, in diesem Sinne, danke.
Ich bedanke mich auch, hat Spaß gemacht.
Und wir machen Modul 5.
Ist gut, gerne.
Hab einen schönen Tag. Danke dir.
Ebenfalls. Tschüss.